Hast du dich schon mal gefragt, warum dein Körper selbst dann nicht zur Ruhe kommt, wenn eigentlich alles still ist? Vielleicht liegt es nicht an dir, sondern an einem kleinen Gerät, das du ständig bei dir trägst. In dieser Folge schauen wir uns an, was dein Smartphone wirklich mit deinem Nervensystem macht. Hallo, hier ist Axel. In diesem Podcast teile ich meine Erfahrung mit Angststörung, Panikattacken und Burnout. Ich verstehe, was du durchmachst. Du bist nicht allein. Gemeinsam finden wir deinen Weg zu innerer Freiheit und mehr Lebensfreude. In diesem Podcast gibt es ja auch die Kommentarfunktion, zumindest bei den meisten Plattformen, jetzt zum Beispiel Spotify und YouTube. Und da hat im November ein Hörer meines Podcasts eine Frage reingeschrieben, und zwar, wie wirkt sich denn das Smartphone auf unser Nervensystem aus? Das würde ihn mal brennend interessieren. Und ich greife diese Frage auf und mache eine Episode dafür, nämlich diese, mit der ich dieses viel gefragte Thema einfach auch mal durchleuchten möchte. Ich meine, wir alle wissen, das Smartphone ist toll, und es verursacht Stress. Eigentlich so die beiden Sachen, das ist uns durchaus bewusst. Aber ich möchte das Ganze so mal ein kleines bisschen detaillierter betrachten. Natürlich meine eigene Erfahrung mit einfließen lassen. Und ich möchte dich auch zum Nachdenken anregen. Es ist nämlich schon ganz schön krass, was ich da so gesammelt habe. Und ich freue mich auch sehr auf diese Folge, also jetzt die hier aufzunehmen, weil da doch eine ganze Menge Stoff bei ist. Ja, und wie in jeder Folge natürlich auch wieder der Disclaimer, dass die Inhalte dieses Podcasts wirklich rein informativ für dich sind und in keiner Weise eine ärztliche oder therapeutische Beratung ersetzen. Das heißt, wenn du wirklich in einer psychischen Krise steckst wie einer Angststörung, ja, dafür ist der Podcast gemacht, aber nicht als Therapie oder Heilungsmethode, sondern einfach nur als Informationsquelle für dich. Und bitte dementsprechend auch nutzen und lass dich auf jeden Fall auch nochmal persönlich von einer Fachperson beraten, die dir auch richtig weiterhelfen kann. Jo, das Smartphone als modernes Schweizer Taschenmesser. Ne? So haben wir es auch vielleicht schon mal bezeichnet oder auch schon mal gehört. Es ist verdammt hilfreich und es ist allgegenwärtig. Wir haben es immer zur Hand, deswegen heißt es ja auch Handy. Handy übrigens aus dem Englischen von praktisch. Aber ist es immer praktisch? Nein, das wirst du natürlich selber dir beantworten können. Es ist manchmal auch nicht so gut. Also mehr oder weniger. Es gibt Menschen, die haben es schon mal in die Ecke geschmissen, weil es einfach Stress ausgelöst hat oder weil es nicht die Informationen angeboten hat, die man in dem Moment dann auch erwartet. Aber grundsätzlich ist es schon ein großes Hilfsmittel. Wenn wir jetzt überlegen, da ist eine Kamera drin, ein Wecker, eine Erinnerungsfunktion, ein Fitness-Tracker. Ich kann meinen Kontostand abrufen, das Wetter, eine Verkehrsplanung und. Also es ist endlos, du weißt es ja besser als ich. Und das macht es natürlich unheimlich praktisch und erzeugt auch eine gewisse Unverzichtbarkeit. Wir möchten es immer dabei haben, weil es auch einfach dann, wenn wir etwas tun möchten, wenn wir also ein Tool brauchen, es griffbereit haben möchten. Und deswegen ist es heutzutage eher das Problem, dass der Akku schon mal leer ist. Das heißt, wir kaufen uns eine Powerbank oder halt der Empfang ist schlecht. Wir sind in irgendeinem Gebäude, in dem kein richtiges WLAN herrscht oder irgendwo am Strand. Das sind so diese neuen Stressfaktoren. Aber auf diese peripheren Probleme möchte ich gar nicht eingehen, sondern auf das Smartphone selbst. Und wenn wir das jetzt mal kurz einordnen, ist das Smartphone, das Handy, ist ja ein neues Phänomen. Das gab es ja früher so nicht. Und unser Nervensystem ist eher evolutionär und schon sehr alt und im Laufe der Jahrmillionen entstanden und definitiv nicht auf ein Smartphone vorbereitet. Zumindest nicht auf diesen Funktionsumfang und diese Fülle an Möglichkeiten, die es heutzutage bietet. Und jetzt stell dir mal, ich finde dieses Bild so süß, stell dir mal dieses Bild vor. Und zwar, dein Nervensystem ist ein Reh am Waldrand. So ein schönes, scheues Reh. Und das Nervensystem ist sowas Scheues, Sensibles. Also ein Reh am Waldrand. Und jede Notification, jedes Geräusch, jede Meldung, die auf deinem Handy aufploppt, ist ein knackender Ast an diesem Wald. Und da brauche ich ja nicht mehr viel zu erzählen. Du weißt, was dann mit dem Reh passiert, was das Reh dann macht. Und dein Nervensystem hat sich einfach daran gewöhnt, dass da ständig ping, ping, ping irgendwas kommt oder ein Brummen oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, wie du dein Handy eingestellt hast. Weil richtig klingeln tut es ja bei den meisten nicht mehr, sondern es brummt, es leuchtet oder man sieht einfach nur auf dem Display etwas aufgehen. Und selbst wenn da nichts passiert, dann erwartet man, dass in den Apps irgendwas passiert. Deswegen guckt man auch proaktiv ganz oft rein in der Erwartungshaltung. So, und das alles mit diesem sensiblen Nervensystem, wie ein Reh, wo ständig irgendwas knackt. Und da kannst du dir ja vorstellen, das ist fürs Nervensystem purer Stress. Völlig klar, ne? Ja, und auch wenn keine echte Gefahr da ist, ne, das Handy selber ist ja jetzt nichts Gefährliches und auch nicht die Infos, die es bietet, aber der Körper bleibt in einer permanenten Alarmbereitschaft. Also rein physiologisch gesehen und auch psychologisch ist das Nervensystem in einer Hab-Acht-Stellung, weil es könnte ja immer wieder was kommen. Ne? Also, und das merken wir oft gar nicht. Wir sind da mittlerweile wirklich dran gewöhnt. Und zusätzlich zu all diesen Umweltfaktoren wie Lärm, Licht, schmutzige Luft, Terminkalender voll, das schlechte Gewissen und, kommt dann noch zusätzlich ein technisches Gerät, was immer so dazwischen funkt im wahrsten Sinne. Und das Ergebnis ist Daueranspannung, innere Unruhe, Erschöpfung. Und ich werde auch oft gefragt in der Angst-Toolbox, das ist mein Online-Programm bei Angststörung. Glaubst du, Axel, dass das Handy eine Angststörung auslösen kann? Und das, muss ich sagen, weiß ich nicht. Also so weit würde ich nicht gehen und sagen, das Handy ist schuld. Aber wir nutzen es oft so, dass es krank machen kann, wenn wir es zu sehr nutzen oder wenn das Handy uns zu sehr bestimmt. Und wenn man schon mal in einer psychischen Krise ist, wie in einer Angststörung oder einer Panikstörung oder einfach permanente innere Unruhe hat, dann ist das Handy Fluch und Segen zugleich. Das heißt, es kann auch die Situation verschlimmern und verlängern. Zum Thema Fremdbestimmung. Das ist ja auch ein Phänomen, das wir so früher eigentlich nicht kannten oder vielleicht eher in einem anderen Maße. Eine Fremdbestimmung heißt ja, also jetzt mal im Tagesablauf gesehen, ich tue gerade was, ich bin mit etwas beschäftigt, ich lese etwas oder ich mache mir gerade Gedanken über irgendetwas. Also ich bin mit meinem Kopf gerade in einer Sache konzentriert und beschäftigt. Dann war es ja bisher auch immer schon mal so, dass dann jemand hereinkommt oder vorbeigeht und einen anquatscht oder das Telefon klingelt. Also jetzt auch ein klassisches Festnetztelefon, das gibt's ja schon länger. Und das reißt einen natürlich dann aus dem aktuellen Flow raus. Und das muss jetzt auch nichts Schlimmes sein, solange es nicht ständig passiert. Das Handy selber ist aber etwas, was wir immer bei uns haben, in der Regel. Und diese Notifications, und das ist ja etwas Neues, dass diese Notifications einem etwas sofort präsentieren, auch wenn eine Sache passiert, die absolut nicht dringend ist. Ein Beispiel eine E-Mail oder Breaking News im Weltgeschehen in einer Nachrichten-App. Die kommen dann sofort, machen Ping und sind dann oftmals auch so aufbereitet, dass sie dazu einladen, sofort das Handy in die Hand zu nehmen, die App zu öffnen und weiter reinzulesen. Und das ist eine Fremdbestimmung. Das ist eine Ablenkung, eine Unterbrechung von dem eigentlichen Vorhaben. Und bei dem besagten Festnetztelefon von früher oder die Person, die einen von der Seite anspricht, ist das ja 2-3 Mal am Tag in der Regel der Fall. Wobei, ehrlich gesagt, heutzutage in den Großraumbüros auf der Arbeit kommt das häufiger vor als früher. Ist auch eine nicht so dolle Entwicklung. Aber das ist ein anderes Thema. Das Handy an sich ist eine kleine Maschine, die ständig sagt, ich unterbreche dich jetzt und schau mal, ich habe für dich eine kleine neue Information. Und dann kannst du ja mal selber für dich überprüfen, wie viele Notifications hast du überhaupt so eingestellt? Wie oft ploppt dein Handy eigentlich auf? Und das Display geht an und es ertönt irgendein Geräusch und du lässt dich davon dann auch wirklich immer ablenken. Die junge Generation, ich habe ja selber 3 Kinder, die tut das ganz häufig und die kann damit auch gut umgehen, gar keine Frage. Also für mich wäre das ja völlige Überforderung. Aber die machen das schon ganz gut, bei denen gehört es einfach mit dazu. Ich glaube, ohne das geht's gar nicht mehr. Die wollen nichts verpassen und die empfinden auch nicht so einen Stress dabei. Aber Stress ist es fürs Nervensystem natürlich irgendwo trotzdem. Und je älter man wird, desto stärker. Dann gibt es natürlich auch etwas, was das Erleben von so einer Neuigkeit auf dem Smartphone auch ganz schön macht, nämlich so kleine Dopaminschübe. Und du weißt vielleicht, Dopamin ist ein Glücks- oder Belohnungshormon, das ja wir bei neuen Informationen oft bekommen oder auch bei anderen Momenten, die uns Spaß machen im Leben. Und wenn wir von irgendjemandem, ich sag jetzt mal, geliked werden oder wir bekommen eine Antwort auf eine Nachricht, dann haben wir einfach einen kleinen Dopaminschub. Und das ist natürlich schön. Das möchte man dann auch ein bisschen häufiger haben und deswegen kann das sogar in gewisser Weise süchtig machen, dass wir immer wieder gerne Dopamin haben möchten. Und deswegen stellen wir in den sozialen Netzen und in unseren Mitteilungs-Apps auch gerne Push-Nachrichten ein, sodass wir da nichts verpassen. Einerseits nichts verpassen, auf der anderen Seite aber diese kleinen Dopaminschübe bekommen. Verständlich, klar. Und dann gibt es aber auch die Menschen, und zu denen zähle eher ich, die haben fast keine Notifications mehr. Also ich habe zum Beispiel E-Mail komplett abgestellt und auch Nachrichten-Apps und sowas. Ja, WhatsApp ist noch an, ne? Klar, SMS, WhatsApp, aber auch Social Media, da geht nichts mehr von selber auf. Da werde ich also eher nicht fremdbestimmt. Aber trotzdem habe ich immer mal wieder dieses Bedürfnis, ich muss nachsehen. Ich möchte, gerade so, ich kennst mich ja, ich bin ja ein offenes Buch, wenn ich auf dem Klo sitze. So, dann nehme ich das Handy, was ja machst du vielleicht auch. Und diese 3 Minuten, die man da, ja, ruhige Zeit hat, wo einem ja sonst keiner stört, kann man doch mal nachgucken, was es so Neues gibt in der Smartphone-Tiefe. Ja, und das ist natürlich auch eine Konditionierung. Na, da rein zu schauen, einfach um die Zeit zu nutzen und auch um etwas Dopamin zu bekommen. Ja, und davon berichten auch ganz viele, mit denen ich so auch in der Toolbox mich austausche, dass das ein Stressfaktor ist, den sie ja eigentlich selber bestimmen können, aber es ist schwer, es nicht zu tun. Und das verstehe ich. Und es geht auch nicht darum, dass man sich da zu diszipliniert, das überhaupt gar nicht mehr zu tun. Also darum geht's nicht. Einfach so ein bisschen vielleicht reduzieren oder einfach das Bewusstsein dafür zu kriegen, dass das auch Stress verursachen bzw. aufrechterhalten kann. Dann haben wir das Thema Erreichbarkeit und emotionale Abhängigkeit. Ja, das ist eigentlich, finde ich, mit das gesellschaftliche Smartphone-Problem, was am größten ist. Nämlich, wenn andere von einem erwarten, dass man immer erreichbar sein muss, ist es ein Problem. Dann würde ich diese Person ansprechen und sagen, dass das so nicht geht. Aber ich glaube, das ist gar nicht die größte Schwierigkeit, sondern wir haben das Gefühl, wir möchten erreichbar sein. Gerade wenn wir hilfsbedürftige Personen um uns rum haben, Kinder oder Eltern oder den Ehepartner. Und wir haben ein ungutes Gefühl, wenn wir das Handy ausschalten und sind dann mal eine Zeit lang nicht erreichbar. Und das ist natürlich, es ist ehrlich gesagt Quatsch. Ich meine, das ist eine Frage der Absprache. Wenn ich meinen Kindern sage, ich bin da jetzt mal nicht erreichbar und nachts mache ich auch mal das Handy aus, auch wenn ihr woanders übernachtet, dann ist das eigentlich in Ordnung. Ich meine, es gibt immer Möglichkeiten, einen zu erreichen. Wir haben auch noch ein Festnetztelefon, also es gibt schon Möglichkeiten, so ist es nicht. Und ich selber lege auch das Handy nachts nicht ins Schlafzimmer. Aber Manchmal schon. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, da ist jetzt meine Tochter unterwegs mit dem Auto, möchte ich eigentlich schon erreichbar sein. Aber halt nicht immer. Nur man sollte es nicht von anderen erwarten. Dann natürlich die Erwartung und auch das Gefühl von einem selbst, dass man immer schnell antworten muss. Da beobachte ich bei den sehr jungen Leuten tatsächlich eine starke Erwartungshaltung, weil ich auch oft höre, warum hat er denn noch nicht geantwortet? Der hat das auf gelesen oder der hat es gelesen vor einer Stunde, aber noch nicht geantwortet. Und das ist natürlich auch nicht nur Stress beim Empfänger, sondern auch Stress beim Sender, wenn er das weiß. Und es gibt ja Menschen, die den ganzen Tag ins WhatsApp oder in Social-Media-Kanälen hängen und möchten dann immer sofort eine Reaktion auch sehen. Ansonsten werden sie unruhig. Ja, kann jeder mit umgehen, wie er möchte. Ich möchte ja nur darlegen, was hier zum Stress führen kann. Und das ist ja zweifelsohne ein Stresstreiber. Ja, und dann, das ist ein Beispiel, das habe ich immer ganz gerne, weil ich habe das bei mir in der Familie jetzt ein paar Mal erzählt bekommen, aber auch von Teilnehmern der Angst-Toolbox. Und zwar Standortfreigaben und Kontrollstress. Es gibt ja so ein paar schöne Apps, mit denen kann man sich selber immer anzeigen, also man kann anderen seinen Standort freigeben. Ich mache das schon mal mit WhatsApp, dass ich für eine Stunde mal zeige, wo ich bin, wenn ich irgendwo hinfahre, dass derjenige, zu dem ich fahre, ungefähr sieht, wie weit ich noch weg bin. Ja, finde ich ganz nett, finde ich ein tolles Feature, aber halt für eine Stunde. Und es gibt Menschen, die haben diese Funktion, ich muss da ehrlich gesagt drüber lachen, weil ich das überhaupt nicht verstehen kann. Das ist ja auch Eingriff ins Persönlichkeitsrecht. Die haben diese Standortfreigabe in der Familie permanent aktiv. Und gerade so in einer Eltern-Kind-Beziehung hatte ich jetzt letztens ein Gespräch, dass die Mutter, ist in meiner Verwandtschaft, die Mutter berichtet hat, wie sie den blauen Punkt oder irgendeinen Punkt, ich weiß nicht, in einer App von ihrer Tochter sehen konnte, die jetzt gerade den Führerschein gemacht hatte. Die also alleine mit dem Auto irgendwo unterwegs war und die Mutter wollte einfach mal gucken, wo diese Tochter ist. Und dann hat sie diesen Punkt auf der Landkarte gesehen und der bewegte sich aber nicht. Der war mitten auf der Autobahn an einer Stelle und der war 10 Minuten später immer noch an derselben Stelle. Und da ist diese Mutter, also diese Verwandte von mir, ist dann panisch geworden, weil sie sofort katastrophisierte und sich ausgemalt hat, wie ihre Tochter im Graben liegt, vielleicht keine Hilfe kommt. Ja, und das der Grund dafür ist, dass dieser Punkt sich auf der Karte nicht bewegt. Ja, zu viele Informationen, unnötige Angst, weil es kam natürlich raus, der Punkt hat sich nicht bewegt, weil die Übertragung in dem Moment nicht aktualisiert wurde. Aber natürlich ist nichts passiert und sie kam auch an ihrem Ziel an. Aber ganz ehrlich, wenn uns solche Informationen, also allein das Vorhandensein von diesen tollen technischen Informationen und auch das Ausbleiben von einer direkten Antwort oder das Nicht-Erreichen einer Person plötzlich Angst machen, dann gehen wir mit dieser Technologie nicht richtig um. Dann ist es doch besser, man vereinbart, man muss nicht immer in Echtzeit sehen, wo der andere ist und man muss nicht immer in Echtzeit antworten oder in Echtzeit erreichbar sein. Dann macht man sich automatisch auch weniger Stress. Und ich gehe fest davon aus, dass du das kennst, dass du durch das Fehlen einer Echtzeitinformation oder eine Echtzeitreaktion oder durch zu viel Information schon mal Stress, Angst oder sogar Panik hattest. Aber ich könnte da jetzt ganz viel weiterreden, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange spreche. Die Episode sollte nicht zu lange werden. Ich finde nur das Thema sehr spannend. Dr. Google ist für mich auch noch ein schönes Beispiel. Angenommen, du hast eine innere Unruhe, so ein bisschen aufkommende Angst und spürst ein Ziehen im Nacken oder einen Kopfschmerz auf der rechten Seite, der schon seit 2 Tagen da ist. Was machen wir typischerweise oder oft? Wir fragen Dr. Google. Also wir öffnen unser Handy, Das kann natürlich auch am PC sein, logisch. Und wir schauen mal in die Suchmaschine, ne? Rechtsseitiger Kopfschmerz seit 2 Tagen. Ja, und was natürlich immer rauskommt, ist eine schwere Krankheit, logisch. Krebs oder Schlaganfall, also Symptome eingeben ins Handy ist ein großer Fehler. Sorry, das habe ich auch gemacht und habe dann auch regelmäßig eine Panikattacke geerntet. Das macht so keinen Sinn. Also Dr. Google liefert Katastrophen. Und das Nervensystem kommt da nicht zur Ruhe. Das heißt, zu der sowieso schon vorhandenen Unruhe und Angst kommt dann noch stärkere Angst dazu. Ja, und das ist ein Thema, der, ja, also ein separates Thema, da muss man natürlich auch lernen, mit umzugehen. Am besten, indem man einfach bei Problemen nicht auf Symptomsuche im Internet geht. Und da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten wie die Angst-Toolbox, in der ich triggerfrei Sachen so erkläre, dass sie die Angst nicht noch verstärken. Also wie gesagt, triggerfrei. Also, das Smartphone sollten wir etwas bewusster nutzen. Ja, es ist ein großer Stresstreiber. Aber wir sollten es vor allem aktiv benutzen und es sollte nicht uns steuern und uns nutzen. Oder Apps und Social-Media-Konzerne sollten nicht uns nutzen, sondern wir sollten verantwortlich damit oder verantwortungsvoll damit umgehen, wie wir die Vorteile und die Dienste nutzen möchten, die wir gut finden. Und da auch gewissen Gruppendruck standhalten. Man muss nicht eine Nachricht sofort beantworten. Und wenn das bisher die Erwartungshaltung ist, dann kann man das ja auch mal besprechen, dass man etwas später antwortet. Also das habe ich definitiv auch in meinem Freundeskreis durchgesetzt. Ich würde Push-Nachrichten reduzieren. Ich würde mal durchgehen. Es gibt ja in den Einstellungen immer die Möglichkeit, die Mitteilung sich anzeigen zu lassen. Und man ist erstaunt, welche Apps von selber reagieren dürfen. Und davon kann man ja mal ein paar deaktivieren und dann auch schauen, ob das einen weiterbringt oder nicht. Ich würde auch feste smartphonefreie Zeiten einplanen. Ich habe davon noch zu wenig. Einmal die Woche, wenn ich in die Sauna gehe, 4 Stunden, schließe ich das Handy ins Schließfach. Ah ja, und nachts natürlich, klar. Und das mit der Sauna, das ist interessant, weil man hat ja zwischen den Saunagängen so Ruhepausen und viele haben Smartphone in der Hand von den Leuten, die da auch sind. Ich nicht. Aber immer wenn mir ein Gedanke gerade kommt, ach, da könnte ich mal nachgucken, dann will ich intuitiv das Smartphone nehmen, das aber nicht da ist. Dann fällt mir das auf, wie oft man das eigentlich unbewusst möchte. Und diese Erkenntnis, das ist jetzt gerade nicht da, ist eigentlich total schön. Ruhe, natürlich auch ein bisschen Langeweile, aber das ist ja auch bewusst. Und vor allem auch nicht erreichbar zu sein. Und das tut gut. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Smartphone? Beruhigt es dich oder stresst es dich eher? Wenn du möchtest, schreib mal deine Erfahrung, deine Meinung auch in die Kommentare. Ist für mich interessant, aber auch für viele andere, die dort reinschauen. Also tu das gerne, wenn du möchtest. Ja, und abschließend möchte ich nur sagen, du bist der Chef über dein Nervensystem und du bist der Chef über dein Smartphone. Richte es dir so ein, wie es für dich passt, aber nutze auch die Möglichkeiten, einen Fokusmodus zu benutzen, auch mal den Flugmodus zu benutzen oder Notifications zu reduzieren oder dir selber mal eine Pause zu gönnen und das ab und zu mal auch wegzulegen. Aber bestimme das mal für dich selbst. Vielleicht ist diese Episode ja auch ein kleiner Impuls dazu. Ja, und dann wirst du auch merken, dass dein Nervensystem dadurch entlastet wird. Wenn dich gerade die Alltagsphänomene, die wir heutzutage alle erleben, nicht nur das Smartphone, sondern auch die anderen interessieren und wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Das Thema Nervensystem und Reizüberflutung ist ein fester Bestandteil der Angst-Toolbox. Und alleine sich das mal bewusst zu machen, was für Stressoren wir ausgeliefert sind in unserer modernen Welt und in unserer modernen Gesellschaft, das ist schon manchmal ganz schön heilsam. Was für ein Thema haben wir denn in der nächsten Folge? Und da greife ich auch etwas auf, was ich selbst erlebt habe, was aber auch vielen Betroffenen einer Angststörung zu schaffen macht. Und zwar, dass eine Angststörung, eine Episode auch immer mal wieder kommen kann. Also auch wenn man sich richtig, richtig gut fühlt und hat vielleicht auch mal Jahre Ruhe, die kann natürlich wiederkommen. Das nennt man dann eine rezidivierende Episode, also einen echten Rückfall. Kenne ich gut und es kann bei mir natürlich auch passieren. Da bin ich mir durchaus bewusst. Und da gibt es natürlich, also erstmal ist wichtig aufzuklären. Es muss nicht sein, aber es kann passieren, dass man sich dann auch ein bisschen darauf vorbereitet, dass man dann auch ein bisschen anders damit umgeht, vielleicht nicht so viel Öl ins Feuer gießt. Ja, und dann gibt es natürlich diese Frage, diesen Mythos, den ich auch oft höre, naja, so richtig geht die Angst nie weg. Ja, und da möchte ich aufklären. Also das halte ich für eine generelle Aussage, die ich so nicht unterschreiben würde. Aber vielleicht bist du ja auch jemand, der das jetzt zum wiederholten Male erlebt und sich fragt, wie man denn dann so endgültig wirklich rauskommen kann oder wie man zumindest die Intensität abmildert oder die Dauer einer Episode. Na, wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn du wieder in der nächsten Episode mit dabei bist. Bis dann. Wünschst du dir mehr Unterstützung? Ich habe selbst über Jahre mit Angst und innerer Unruhe gelebt und mit dieser Erfahrung die Angst-Toolbox entwickelt. Sie ist mein Online-Programm, das Menschen wie dir helfen kann, mit oder ohne Begleitung. Schau dir als Einstieg gerne das Videotraining an, direkt auf meiner Website. Dauert ca. 30 Minuten und ist kostenlos. Link findest du in der Beschreibung oder auf angsttoolbox.de.